What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Das Jahr 2024 wird für die Startups sowie auch die Investmentszene sehr spannend. Nach krisenhaften Zeiten, die auch bis jetzt von häufigen Pleiten betroffen sind, gibt es dieses Jahr viele Chancen, aber auch viele Unsicherheiten. Und genau darüber reden wir im heutigen Podcast mit Bertolt Baurig-Kalitsch, CEO der Investmentgesellschaft Venionaire Capital. Aber zuerst gibt es noch eine kurze Werbepause.
Business zum Casual-Preis. Setze auf zuverlässiges und sicheres Hosting für deinen Webauftritt. Bis zum 4. März 2024 holst du dir bei World4You alle Business-Pakete zum sensationellen Preis von nur 10 Euro pro Monat im ersten Jahr. Warte nicht länger und nutze die Gelegenheit, um dein Business online zu bringen. Zuverlässiges Hosting, leistungsstarke Performance und erstklassiger Support. Wage den nächsten Schritt auf world4you.com. World4You im Web daheim.
So, und jetzt heiße ich Bertolt Baurig-Kalitsch. Herzlich willkommen.
Freut mich, hallo.
Okay, bevor wir anfangen, eine ganz wichtige Frage zuerst. Ich habe mir erst heute vor dem Podcast dein Rap-Video für Venionaire Capital angeschaut. Best in the Game. Da rapst du zu einem KI-erstellten Text über eure Investmentgesellschaft und Startups. Wieso?
Das war ein April-Scherz letztes Jahr. Wir haben zum 1. April mit einem Wiener Künstler gemeinsam, dem Freeman Vienna, unter dem quasi neuen Namen für uns, 10X, die Idee gehabt, ein Lied aufzunehmen. Haben natürlich, weil damals gerade alles so begonnen hat mit ChatGPT, haben wir uns den Text mit ChatGPT enhanced hier entwickelt. Haben allerdings den Text ein bisschen überarbeiten müssen, weil der Musiker gemerkt hat, dass einzelne Zeilen nicht richtig gepasst haben und so weiter. Und haben dann mit einem sehr geschickten Tonstudio, mit dem Elias, hier das Lied relativ schnell produziert. Und der Gag war halt im Prinzip, dass wir gesagt haben, Österreich wird nicht mehr Silicon Valley. Daher hören wir auf, in Startups zu investieren. Wir gehen jetzt auf Musiker.
Okay.
Das war wahrscheinlich ein recht aufwendiger April-Scherz, muss man sagen, weil wir haben dann auch für das Publizieren der Musik und das Gründen für Musikrechte und so weiter, haben wir dann extra auch ein Music-Label angemeldet. Also seither gibt es Venionaire Capital Rhythm Labs. Und tatsächlich unterstützen wir den Freeman Vienna gerade, der dabei ist, ein neues Album fertig zu machen. Und so kann ich ein bisschen meinem Hobby auch Raum geben und hier ein bisschen Kunstmusik fördern und unterstützen. Ich hoffe, das Lied hat gefallen. Für meine Tanzkünste muss ich mich entschuldigen. Also das Video ist natürlich sehr low budget produziert und es ist auch nicht so hundertprozentig ernst gemeint gewesen. Also ich strebe keine Rapper-Karriere an. Und wie gesagt, der Freeman hat das sehr, sehr gut gemacht und ist definitiv jemand, dem man folgen sollte auf Spotify oder Apple Music oder was auch immer man gerne hört. Und vielleicht so die ein oder andere Nummer sich anhören. Ich glaube, die neueste Single heißt Is It Love.
Okay, cool. Ja, dann vielleicht hören wir noch weitere Songs über und von Venionaire Capital in der Zukunft. Wenden wir uns mal dem Geschäftlichen wieder zu, und zwar Startup Investments. Was macht Venionaire Capital denn genau in diesem Bereich? Erzähl doch ein bisschen mal über euch.
Die Venionaire Capital AG ist mittlerweile 11,5 Jahre alt. Wir sind als Unternehmensgruppe gestartet im Bereich M&A, also Beratung für Mergers and Acquisitions. Das heißt, dass wir auf der Käufer- oder der Verkäuferseite hier tätig sind als Berater, wenn es darum geht, Unternehmen zu kaufen, zu verkaufen oder Kapitalerhöhungen durchzuziehen. Und hier war es so, dass vor 11,5 Jahren war das Startup-Ökosystem im Entstehen und wir haben damals eigentlich noch relativ viel in der etablierten Wirtschaft gemacht und sind aber einfach aufgrund der persönlichen Leidenschaft auch für Innovation und Technologie und auch meiner eigenen Gründererfahrungen, die ich davor schon gemacht habe, einfach immer stärker in das Thema Digitalisierung und eben in den aufstrebenden Startup-Ökosystem Hub Wien hineingewachsen, haben uns dann international stark vernetzt mit unterschiedlichen Kollegen und sind heute mittlerweile weltweit aufgestellt, machen noch immer in der Beratung einiges, haben aber, das ist ganz wesentlich, vor 6 Jahren begonnen, auch eigene Fonds aufzulegen. Da gibt es 2, die live sind. Der eine ist der EXF Alpha, der tritt immer wieder auch in den Medien auf. Das ist der Syndikatsfonds des European Super Angel Clubs. Den managen wir über eine Enkeltochtergesellschaft von uns in Luxemburg. Und das zweite ist der Tigris Web 3. Das ist der einzige in Österreich regulierte Krypto AIF. Das heißt, das ist ein Fonds, wo wir tatsächlich nur in Kryptowährungen investieren und hier mit einer Strategie sehr geschickt unterwegs sind, konnten seit Auflage des Fonds, das war im März 2022, also kurz bevor der Markt richtig schön abgerutscht ist, konnten wir hier sehr, sehr gut wirtschaften und haben den Bitcoin mit Ende letzten Jahres um fast 90% geschlagen. Trending Topics hat darüber berichtet, ist tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen. Und auch dieses Jahr schaut es wieder sehr gut aus. Wir kratzen schon wieder an der High Water Mark und freuen uns natürlich jedes Mal, wenn die geschlagen wird.
Okay, cool. Und wenn wir jetzt schon vom Jahr 2024 sprichst, das wird eben mit großer Spannung erwartet, viele Entwicklungen. Wir haben kürzlich mit Hansi Hansmann zum Beispiel geredet. Da war durchaus viel drinnen von, schauen wir mal, wie es wird, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Wir haben jetzt ein Superwahljahr, wo sehr viele politische Entwicklungen sind. Wir haben immer noch teilweise wirtschaftliche Unsicherheiten. Wie ist dein Blick aufs Jahr 2024? Was hast du denn für einen Plan für dieses Jahr? Was ist eure Zielsetzung?
Wie soll ich sagen, es ist more of the same, oder? Die letzten Jahre waren Krisenjahre und man musste sich ja schon in der Krise beweisen und hier aufpassen, dass man nicht selbst unter die Räder kommt, beziehungsweise die Beteiligungen und Unternehmen, mit denen man arbeitet, entsprechend stark unterstützen, dass sie hier durch diese stürmischen Zeiten gut durchkommen. Ich glaube, es ist dieses Jahr also von dem her nichts Neues. Der Markt sollte sich ein Stück weit daran gewöhnt haben, dass man in diesen turbulenten Zeiten einfach ein bisschen mehr auf Profitabilität schauen soll. Das war ja so ein bisschen Name of the Game schon im letzten Jahr. Ein paar haben schon vor eineinhalb Jahren gesagt, unbedingt Richtung Profitabilität gehen, weil der Markt wird austrocknen, es wird weniger Kapital geben, Folgefinanzierungsrunden werden schwieriger, Bewertungen werden runtergehen. Wir waren auch unter den Ersten, die gesagt haben, Bewertungen werden runterkommen, das Sentiment wird fallen. Wir erheben ja einmal im Quartal den European Venture Sentiment Index, wo wir relativ breit quer durch Europa die Branche befragen. Und hier hat man gesehen, dass tatsächlich dieser Trend eingetreten ist. Und dann ist was Spannendes passiert, das kennt man auch aus anderen Verbraucherpreisindizes, wo es immer auch einen Vorlaufindikator gibt. Das haben wir auch beim European Venture Sentiment Index. Hier ist es interessant, der Vorlaufindikator ist meistens, wenn das Sentiment am Boden ist, ist er ein bisschen optimistischer. Währenddessen, wenn der Markt oben ist, dann ist er pessimistischer. Ne? Also das ist immer so, es ist so ein Forward Bias, könnte man sagen. Das heißt, nach vorne gedacht, über- oder unterschätzt der Markt immer die Entwicklung. Und momentan ist es so, dass es wieder so ausschaut, als ob eigentlich der Markt sagt, nächstes Quartal könnten wir uns wieder so Richtung einem neutralen Terrain bewegen. Das war allerdings schon einmal so Mitte letzten Jahres und ist dann nicht eingetreten. Und das führt dann dazu, dass es dann quasi nochmal so einen Dämpfer gibt. Und das führt dann auch dazu, dass dann halt in Interviews der ein oder andere Branchenkenner sagt, den Startups wird dieses Jahr das Geld ausgehen. Muss ich sagen, es ist super, wenn es ihnen noch nicht ausgegangen ist. Die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass es immer enger geworden ist, viele Startups in die Pleite gerutscht sind. Und wir VCs und Business Angels haben gelernt, wie Restrukturierungen funktionieren. Ich mache das ja aktuell selber auch gerade als eingesetzter Geschäftsführer für die Investoren bei Fretello, wo die Firma in Konkurs gegangen ist und wir sie jetzt eben in eine Sanierung drehen wollen. Das ist natürlich ein größerer Prozess und nächste Woche werden wir wissen, ob das klappt. Aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, mit dem man sich eigentlich davor nicht so wirklich beschäftigt hat. Also normalerweise ging es immer um Wachstum und wie schnell Wachstum. Ja? Und heute ist es, wie schnell schaffe ich Profitabilität und schaffe ich mein Unternehmen stabil auf Kurs zu halten. Und wenn was schief geht, wie gehe ich quasi damit um, dass das Unternehmen jetzt in Schwierigkeiten ist und drehen einen Turnaround. Das ist vielleicht eine Brücke zu dem, was ich glaube, was dieses Jahr eine der größten Chancen sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass diese Turnarounds, also Unternehmen, die schon einiges geleistet haben, Technologie, die mit sehr viel Kapital entwickelt wurde, dass diese eine sehr attraktive Chance bieten, weil einfach hier durch diese Eruptionen im Markt die Unternehmen wirklich teilweise in große Schwierigkeiten kommen, obwohl viel da ist. Und wir haben das jetzt schon zweimal im Portfolio. Wir hatten Cybertrap, da sind wir eingestiegen, als sie eigentlich in so einer Restrukturierung waren. Das ist einer unserer Venture-Partner, der selber aus dem Cybersecurity-Bereich kommt, der Adi Reschenhofer, ist dort halt als Mehrheitsgesellschafter eingestiegen, hat die Firma quasi gedreht und wir sind auch als Investor quasi hier mitgegangen und natürlich zu einer sehr niedrigen Bewertung, wie eine Seed-Bewertung eigentlich mitgegangen, obwohl das Unternehmen eine lange Historie hat und eine sehr teuer entwickelte Deep-Tech-Lösung im Cybersecurity-Bereich. Und das andere Unternehmen, wo wir das auch schon gemacht haben in der Vergangenheit, war die Unmanned Life, war vor 4 Jahren. Dort war das nach britischem Recht ein sogenannter Pre-Pack Administration Deal, also im Prinzip so etwas wie eine Insolvenz in England. Wobei man hier sagen muss, da ist das englische System deutlich fortschrittlicher als das österreichische. Es geht viel schneller, viel unkomplizierter und ist viel klarer. Und es ist auch von den Haftungen und so weiter einfach sehr sehr einfach und klar gelöst. Da ist das österreichische Insolvenzrecht, das ich jetzt gut kennengelernt habe, ein bisschen behäbiger. Ich finde es aber nicht schlecht und hoffe auch, dass so Krisen wie Signa jetzt nicht zu einer Andersgesetzgebung führen. Das ist auch immer gefährlich, ne? Dass man dann in diesen Markteruptionen dann schnell agiert und dann vielleicht irgendwie unglückliche, nicht gut überlegte Gesetzesanpassungen auf den Weg bringt.
Das heißt, angeschlagene Startups können auch tatsächlich eine Chance sein für Investments.
Definitiv, definitiv. Blöd ist halt, wenn man vorher schon ein paar Millionen investiert hat zu astronomischen Bewertungen, dann kann man vielleicht als Selbstschutz noch die Chance nehmen. Aber wenn man nicht drinnen war, dann ist es definitiv eine Chance, die durchaus attraktiv ist. Aber es gibt auch andere Sektoren, die große Chancen bieten und wir haben da einiges vor dieses Jahr.
Okay, und was ist da euer Fokus? Also welche Verticals sind interessant für euch? Welche Stadien sind interessant für euch?
Ja, wir schauen uns momentan mehrere Dinge an. Also es ist ja grundsätzlich unsere Strategie als Venue Capital, dass wir ein breit aufgestelltes Unternehmen werden mit einer größeren Fondsfamilie. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Wir sind nicht wie andere Player in dem Markt fokussiert darauf, dass wir Generation 1, 2, 3 von einem Fonds und einer Strategie fahren. Wir glauben sehr stark daran, dass einfach in gewissen Marktzyklen, in gewissen Vintage-Jahren gewisse Strategien besser funktionieren als andere und versuchen dann gezielt diese auf den Markt zu bringen. Und da gibt es aktuell ein Projekt zum Beispiel, wo wir im Biotech-Life-Science-Bereich dabei sind, den Markt anzutesten und zu schauen, ob wir hier einen Growth Fund hinbekommen mit einer sehr spannenden strategischen Kooperation, einem privaten Technologie-Spin-off-Center. Wir haben ein Projekt im Bildungsbereich mit der Hochschule Fresenius und dem dortigen Pioneer Lab. Und hier gibt es auch, also neben den Kursen, die wir für Startups anbieten und auch für Investoren, die Überlegung, ob man hier einen Fonds ansetzt, der eben am Entrepreneurship-Spin-off-Center angedockt ist. Das ist in Kinderschuhen eine gute Idee. Ich glaube, das haben fast alle Universitäten immer irgendwie so ein bisschen mit dabei. Da muss man schauen, ob die Windrichtung richtig ist. Aus einem EU-Projekt heraus, das wir letztes Jahr schon aktiv bearbeitet haben, vorletztes Jahr gewonnen haben, gemeinsam mit einem größeren EU-weiten Konsortium, wo auch die Stadtwerke Klagenfurt mit dabei sind, als eine der Klimahauptstädte in Europa, es sind ja 100 Klimastädte und Klagenfurt ist eine davon, haben wir hier in diesem Konsortium den Auftrag, einen Circular Economy Fund aufzusetzen, einen Microfund. Den bringen wir tatsächlich ins Fundraising dieses Jahr. Da ist das Ziel, einen kleinen Fonds mit 20 Millionen aufzusetzen und in Unternehmen zu investieren, die dann in Kooperation mit dem städtischen Utility hier eben entsprechend die Kreislaufwirtschaftslösungen in einer Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft hier nach vorne bringen, wobei EU-weit gescoutet wird und regional quasi angewendet wird. Und wenn das gut klappt, dann ist das Ziel aus dem EU-Projekt, das auch zu replizieren und auf weitere Städte auszurollen. Ein drittes Thema, das wir uns gerade anschauen, da muss man immer dazu sagen, wenn ich sage anschauen, also wir schauen uns immer sehr viel an, das, was dann in Realität umgesetzt wird, ist am Ende das, was am Markt funktioniert und was nicht. Und wir leben damit, dass viele Dinge halt auch nicht funktionieren. Man muss immer schauen, ob es einen Käufer gibt. Und wer nicht probiert, der wird es nicht rausfinden. Aber wie gesagt, was wir uns auch anschauen, ist das Thema Secondaries. Das heißt also Fonds, die üblicherweise eine Laufzeit haben von 8 bis 10 Jahren, die jetzt vor längerer Zeit investiert haben und aufgrund der Krisenjahre nicht exiten konnten, die Unternehmen vielleicht auch verlangsamen mussten, weil sie Richtung Profitabilität gehen mussten, die müssen vorzeitig aussteigen, weil die haben den Druck, dass sie das Geld zurückzahlen an ihre eigenen Investoren, ne? Weil die Fondslaufzeit beendet ist. Und das gibt die Möglichkeit für Secondaries. Und das ist ganz interessant, weil hier sehr viele Fonds in den nächsten 2 bis 3 Jahren in so ein Verkaufsfenster kommen und durchaus Interesse haben, dass sie hier ein Stück weit diese Firmen abverkaufen. Und da gibt es auch einen Ansatz, den wir recht spannend finden, und den verfolgen wir hier auch gemeinsam mit einem Partner und schauen, ob wir das entsprechend gezeichnet bekommen. Fokus liegt bei uns immer auf Europa. Wir schauen natürlich, dass die richtige Strategie uns intern überzeugt, dass wir das passende Team dafür finden. Synergien gibt es natürlich im Mid-Office und im Back-Office, aber du brauchst vorne die Venture-Partner, die das Produkt letztendlich bearbeiten und die dann an den Firmen arbeiten, letztendlich auch die Investment-Entscheidungen treffen, die Firmen entwickeln. Und wenn das gegeben ist, dann testen wir es am Markt an und schauen, ob der Investor auch zuschlägt oder nicht. Und da ist für uns immer ganz gut so eine kleine Nagelprobe, wenn man möchte, ist da immer in Kitzbühel unser World Venture Forum, das wir dieses Jahr auch zum 10. Mal machen, wo wir sehr viele Investoren aus aller Welt einladen. Dieses Jahr ist das Ziel, 500 dorthin zu bringen. mal schauen. Ich bin auch bei 400 schon sehr glücklich und wenn es 700 wären, dann weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden auf jeden Fall hier ein rauschendes Jubiläum feiern und mit unseren Investoren, die hier zu Gast sind, auch diese Ideen besprechen, die Konzepte besprechen und hoffentlich den ein oder anderen Fonds danach dann auch präsentieren können und damit auch wieder ein Stück weit wachsen dürfen.
Okay, cool. Da habt ihr offenbar viel vor. Wie ich vorhin erwähnt habe, es gibt da natürlich wirtschaftlich und geopolitisch doch immer noch viele Unsicherheiten, also die ganzen Konflikte, die Wahlen. Ist das irgendwas, was eure Entscheidungen in irgendeiner Form beeinflusst oder lässt euch das eher kalt?
Naja, also mit kalt lässt einen das nicht. Das sind menschliche Tragödien, die sich hier abspielen und die geopolitischen Ereignisse sind einfach irre. Also das ist mal grundsätzlich etwas. Wir haben in der Vergangenheit nie in Osteuropa ein Exposure gehabt. Wir haben keine Investoren aus den betroffenen Regionen gehabt. Wir haben allerdings sehr, sehr viele, also das jetzt auf Ukraine bezogen, wir haben allerdings sehr, sehr viele Kontakte und wirklich liebe Freunde in Israel. Und was sich dort abspielt mit dem Gaza-Konflikt, ist natürlich auch ein Wahnsinn. Da gibt es schon Betroffenheit und das ist etwas, was uns natürlich auch emotional ein bisschen mitnimmt. Auf der Unternehmensseite weniger, zum Glück. Die Wahlen werden vor allem an den Aktienmärkten, wahrscheinlich auch an den Kryptomärkten, das ist ja alles mittlerweile sehr, sehr politisch, also alles, was liquide Märkte sind, werden die naturgemäß mehr Volatilität erzeugen als jetzt im Venture Capital und Private Equity Bereich. Da hat man einfach den Vorteil, dass es nicht eine tägliche Preisbildung gibt und dementsprechend hast du nicht diese Eruptionen durch jetzt das Wahlverhalten. Was schon spannend ist in diesem Superwahljahr, ist, dass überall auf der Welt gewählt wird und natürlich alle Augen trotzdem auf den Vereinigten Staaten liegen, weil dort natürlich der sehr berühmte mittlerweile Ex-Präsident Donald Trump es nochmal wissen möchte, während der amtierende Präsident auch noch nicht genug hat. Also es wird sehr spannend, wie dort das Rennen ausgeht. Normalerweise sagt man immer, für die Aktienmärkte sind die Republikaner besser, das wäre ja der Trump. Allerdings, wenn der eine sehr amerikanisch zentrierte Politik fährt und den Rest der Welt dann wieder mit, keine Ahnung, vielleicht Strafzöllen droht oder mit irgendwelchen anderen Handelshemmnissen, dann kann das natürlich in der Wettbewerbsfähigkeit international schon schwierig werden. Und das bedeutet letztendlich auch für den Exit-Kanal Richtung US, für europäische Ebenen, dass es europäische Unternehmen, dass es schwieriger wird. Wir haben zwar auch Exits schon in Amerika gehabt, ich unterstreiche es aber immer und setze gerne ein großes Rufzeichen dahinter. Ich fände es besser, wenn wir europäische Technologien auch in Europa exiten können. Da gehören aus meiner Sicht ein paar Dinge dazu, dass das funktioniert. Wir brauchen führenden Mittelstand als aktiven Käufer am Markt. Das ist noch viel zu selten der Fall, dass unsere Welt- und Europamarktführenden Unternehmen hier tatsächlich Startups akquirieren und das eben auch, ich sage jetzt mal, zu fairen Konditionen und Preisen. Das sind teilweise skalierbare Hochtechnologien, die auch diesen etablierten Mittelständlern eine Zukunftsfitness geben könnten und ich finde, da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Das ist eine Sache. Das andere ist, wir sind im vorbörslichen Kapitalmarkt, im Venture Capital Private Equity. Wir brauchen aber natürlich auch den Kapitalmarkt, das heißt also die Börse. Und die deutsche Börse hat gezeigt mit dem Segment Scale, beziehungsweise die Nasdaq Nordics mit dem Segment First, dass es hier Startup-Segmente gibt, die durchaus interessant sind. Das heißt, ich kann in Schweden zum Beispiel oder in Frankfurt, kann ich statt einer Series A oder B, kann ich auch theoretisch in die Börse gehen. Und wenn diese Börse das vernünftig macht, dann gibt's dort auch Liquidität und dann kann ich auch tatsächlich durch dieses Listing den Zugang zu anderem Kapital finden und kann hier auch größer werden. Und das ist natürlich auch für Investoren, vor allem Frühphaseninvestoren, mittelfristig ein spannender Kanal. Ich glaube, das ist etwas, womit wir uns auch beschäftigen sollten, ob man nicht über so ein Startup-Segment oder Frühphasensegment hier einen Exit machen kann. Glaubt man immer, dass das nur geht für ganz, ganz große Exits, ja, ein Börsengang? Ich glaube, dass das für kleinere Exits durchaus interessant ist. In anderen Teilen der Welt ist das durchaus üblich und ich würde mir wünschen, dass das bei uns auch so kommt. Die Wiener Börse ist da halt ein bisschen langsamer, obwohl sie sehr viele gute Initiativen setzt. Mag aber auch daran liegen, dass der Markt bei uns, also sprich der Marktteilnehmer, zu wenig Aktienaffinität hat und generell einfach ein Aktienmuffel ist. Ja, und das führt halt dann zu geringer Liquidität und damit haben wir das Problem, dass halt der Aktienmarkt, vor allem die Wiener Börse, dann nicht so stark ist, wenn sie ein neues Segment aufmacht. Da ist halt wenig Liquidität da.
Okay. Mhm. Also wird auf jeden Fall noch spannend dieses Jahr, aber was auch noch eine Entwicklung ist, was auch Unsicherheiten gibt, ist bei den Firmenpleiten. Wie ich vorhin erwähnt habe, letztes Jahr war doch eine bemerkenswerte Anzahl an Firmenpleiten von verschiedenen Startups. Du hast selbst vorhin Fred Hello erwähnt, das war doch ein bisschen ein Schock. Bei Gorillas zum Beispiel, Clean, das waren, oder NodeVenture, das waren Startups, denen es eigentlich vorher doch ziemlich gut geht, aber wo das dann ein bisschen als Schock kam, dass dann die Insolvenz plötzlich gekommen ist. Glaubst du, wird sich diese Entwicklung in diesem Jahr noch fortsetzen? Warten uns da noch weitere Firmen pleiten oder war das jetzt mal eine kurze Welle?
Also ich glaube, dadurch, dass wir letztes Jahr eine Rezession schon hatten und einfach das Resultat einer Rezession ist sehr häufig, dass es einfach dann seriell Firmenpleiten gibt. Ich glaube, dass das einfach so kommen musste. Wir haben ja in Corona schon erwartet, dass es viele Firmen letztendlich hinlegen wird und das dann nicht passiert wegen Stützungsmaßnahmen. Letztendlich hat man das einfach hinausgezögert. Und wenn die Firmen nicht schlau genug agiert haben, also halt zu schnell gedacht haben, dass wieder alles normal wird, haben sie halt einen Fehler im Management gemacht. Es gibt aber auch Firmen, die in Insolvenz oder Sanierung gehen, weil einfach andere Probleme dazu geführt haben. Und da gibt es, glaube ich, immer individuell, muss man das halt beurteilen, warum ist eine Insolvenz da und macht es noch einen Sinn, das Unternehmen über eine Sanierung zu entschulden und quasi ihm eine zweite Chance zu geben. Und bei Fredello zum Beispiel sehe ich das ganz klar. Da gibt es eine gute Chance. Das Geld von uns Investoren steht dafür schon bereit, liegt auf einem Treuhandkonto. Jetzt muss uns das Gericht das nur noch erlauben. Das, was wir halt häufig sehen, und das habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder kritisiert, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu deutlich, wobei ich da niemanden auf die Füße steigen wollte, aber es sind halt diese Förderkredite, wo du halt Garantien dahinter hast etc., die sind halt für Startups oft schwierig, weil sie halt sehr früh Produkte nehmen, wie jetzt ein Double Equity und sagen, naja, ist ja eh egal, weil bis dahin bin ich groß, in 2 Jahren kann ich mir das leisten, zurückzuzahlen, aber es dauert halt alles immer doppelt so lang und ist doppelt so teuer und es ist halt dann in 2 Jahren so, dass du dann mit der entsprechenden Förderinstitution reden musst und sagen musst, naja, können wir das nicht verschieben, können wir die Tilgungen nicht quasi auf 2 Jahre nach hinten schieben und so weiter. Und das ist dann schwierig, das führt dann zu einem Dilemma, weil dann müssen die Investoren wieder einzahlen, ein Teil muss dann irgendwie vielleicht getilgt werden, Bank und quasi der Garantiegeber reduzieren ihr Risiko, der Investor ist eigentlich sauer, weil er frisches Geld reingegeben hat und das der Bank gegeben hat. Ja. Und das führt halt dann dazu, dass sich das so ein bisschen natürlich nach vorne aufschaukelt und internationale Investoren können es überhaupt nicht leiden, wenn Fremdkapital in einer Firma drinnen ist, weil die natürlich dann sagt, das Geld soll ja in der Firma für Wachstum arbeiten und es nicht in eine Kreditrückzahlung fließen. So. Führt dann dazu, dass es eine Notwendigkeit gibt, eine Entschuldung herbeizuführen und da kann ein Schuldenschnitt über die Insolvenz in Eigenverwaltung, Fremdverwaltung oder ein Konkurs mit einem Sanierungsverfahren, das man nachher noch machen darf, durchaus eine Lösung sein. Das ist aber eine durchaus komplexe Materie und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe es jetzt selber hands-on so direkt mitgemacht wie noch nie davor. Das ist schon etwas, wo man sich auskennen muss und ich kann nur sagen, also wenn irgendjemand da Hilfe braucht oder in das Problem gerade reinrutscht, wir haben es gerade hart gelernt, ich teile gerne die Erfahrungen und gebe ein paar Tipps. Das kann durchaus hilfreich sein und wie gesagt, nicht jedes Unternehmen ist nachhaltig quasi begraben. Ich glaube, es gibt das ein oder andere, was durchaus stärker noch aus der Krise herauskommen kann. Gott sei Dank, weil wir ein starkes Insolvenzrecht haben in Österreich, können wir IP hier auch erhalten und das sollten wir auch. Letztendlich viel Steuergeld oft auch in der Entwicklung von diesen Hightech-Lösungen haben. Das wäre einfach schade, wenn wir diese Entwicklungen dann ja in den Gully schicken.
Verstehe. Okay, und wenn wir jetzt schon von der Investorenszene überhaupt reden, das ist ja jetzt nichts Neues, aber immer noch ein Problem in der österreichischen Szene, dass eben die Seed-Investments immer sehr stark sind, dass immer eben dass österreichische Investoren da schnell dabei sind, aber bei den größeren Investments, dass eher die internationalen Investoren einsteigen in der Regel. Und dass das klingt wohl so, als würde das in diesem Jahr auch noch so bleiben. Was glaubst du, müssen Unternehmen aus Österreich dann dieses Jahr machen, um eine Series A aufzustellen? Wer kriegt denn jetzt dann wirklich das große Geld?
Also ich glaube grundsätzlich, dass alle Marktteilnehmer in Österreich wie im Ausland sehr, sehr stark am Arbeiten an den Stars im Portfolio sind und dass man bei neuen Investments noch mal kritischer ist, als man es ohnehin schon vorher war. Ja, es war ja immer schon so, dass ein Investor aus sehr vielen Investment Opportunities wählen konnte und entsprechend quasi aus den vielen Möglichkeiten das ein oder andere quasi genommen hat. Jetzt ist es so, dass man noch viel mehr Möglichkeiten hat, weil es auch weniger Marktteilnehmer gibt, die tatsächlich überhaupt neue Investments machen. Das ist ein Punkt. Das führt dazu, dass sich das Niveau stark gehoben hat, ja, weil du kannst halt, im Prinzip ist es Cherry-Picking, ne? Du kannst abwägen zwischen einer extrem guten Startup-Opportunity und einer noch exzellenteren Startup-Opportunity. Ja? Und alles, was halt nicht super exzellent ist, wird dir halt nicht gefallen, weil halt andere Opportunities zum gleichen Preis, bei gleicher Bewertung eigentlich bessere Kennzahlen haben. Das muss man einfach ganz klar vor sich haben. Der Wettbewerb ist sicher streng. Das, was wir schon sehr stark sehen, ist, dass die Firmen, die international sich früh vernetzt haben mit Investoren, Beziehungen aufgebaut haben, dass die es durchaus leichter haben. Auch wenn sie Investoren an Bord haben, wie jetzt uns oder einen anderen etablierten VC oder Business Angel Club oder so, die internationale Beziehungen mitbringen, weil am Ende des Tages in dem Geschäft auch sehr viel Vertrauen eine Rolle spielt. Und am Ende des Tages, ohne Vertrauen gibt es kein Investment, gibt es keinen Deal. Und mit Vertrauen geht es dann doch ein bisschen leichter auch. Und wenn der entsprechende Track Record da ist, dann investiert man auch gerne mal miteinander, währenddessen man das vielleicht weniger macht, wenn man den anderen Investor gerade erst kennengelernt hat. Ja? Das heißt also, national die richtigen Investoren an Bord nehmen, auf internationale Ausrichtung früh genug achten, möglichst stark KPIs polieren, weil soweit das halt möglich ist, und Runway verlängern. Also ich würde schauen, dass man möglichst lange Runway hat, um sich einfach die Zeit zu geben, durchzutauchen. Ich würde mir auch anschauen, ob eine Chance darin besteht, vielleicht einen Mitbewerber zu übernehmen oder zu mergen. Man muss ja nicht immer Geld dafür in die Hand nehmen. Sehr erfolgreich bei uns im Portfolio ist die Blockbit AG, die jetzt gerade wieder Ende letzten Jahres in der Schweiz Accounting übernommen haben. Das war ein super smarter Move, weil damit das Unternehmen einfach noch einmal sich stabiler aufgestellt hat, die Kennzahlen einfach verstärkt hat und damit letztendlich ein heranwachsender europäischer Champion natürlich auch wieder aufgezeigt hat, international bei Investoren, die wissen, was sie tun. Ja? Und das ist dann schon etwas, wo du merkst, also die besten Companies werden weiterhin gut finanziert werden und für andere wird es halt schwieriger. Das, was ich halt national beobachte, ist, dass auch im Frühphasenbereich einige Investoren durchaus am Limit sind, weil einfach die Portfolio-Companies links und rechts, vorne und hinten überall Probleme haben und eben frisches Geld von Dritten, die neu einsteigen, nicht mehr so leicht an Bord kommt und das limitiert dann die eigenen Möglichkeiten. Was zusätzlich drückt, ist, dass die Investoren, die wir in dem Bereich haben, sehr, sehr stark im Immobilienbereich sind und da hat natürlich die Signa-Krise jetzt nicht geholfen. Die Immobilienpreise sind runtergegangen. Viele haben auch aufgrund der gestiegenen Zinsen Probleme in ihrem Immobilienportfolio. Und damit ist der vermögende Österreicher, der gerne sehr aktiv als Business Angel war, potenziell vielleicht auch ein bisschen knapper bei Kasse, als es vorher war. Das hilft natürlich auch nicht. Und Versicherungen, Pensionskassen, institutionelle Investoren wie Banken und so weiter sind halt weiterhin jetzt nicht die, die quasi auf der Suche sind, Venture Capital Fonds zu finanzieren und hier großes Geld auszugeben. Die bräuchten wir aber, weil in Wahrheit bräuchte man noch weitere 50 Fonds in Österreich und müssten hier viel, viel mehr machen, um die Talente, die das Land an Potenzial hätte, auch tatsächlich zu heben. Aber da braucht es auch größere Standortrahmenbedingungen optimiert und nicht nur so kleine Startup-Pakete, wie wir es halt jetzt gesehen haben. Ja.
Es klingt ein bisschen so, wie du das erklärst, dass die heimischen Investoren ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die Startups dieses Wachstum durch eben Mittel wie Auslandsinvestoren schaffen. Das klingt ja so, als würde ein Risiko bestehen, dass sie sich nie so wirklich weiterentwickeln und dass dann die heimischen Investoren auf so halb entwickelten Startups sitzen bleiben, die nie in eine größere Finanzierungsrunde kommen. Ist das nicht dann eigentlich auch quasi ein Risiko in sich?
Naja, klar. Ich meine, das ist, was hilft es dir, wenn du weltberühmt in Österreich bist, nicht? Also das ist, du musst halt irgendwie schaffen, dass du im Rest der Welt wachsen kannst. Wie gesagt, es war halt schon mal einfacher. Ja? Jetzt ist es halt gerade schwieriger. Und wir haben halt in umliegenden Ländern auch durchaus Startup-freundliche Politik gesehen oder durchaus aggressive Startup-Politik gesehen. Deutschland hat zweimal einen Dachfonds aufgelegt und über diesen staatlichen Fund-of-Fund einfach sehr, sehr viele Manager angezogen. Man hat einfach strategisch erkannt, dass die Positionierung von Berlin als Startup-Hauptstadt in Europa Relevanz hat und dass das wichtig ist. Das ist ja auch nicht zufällig passiert. Auch Silicon Valley ist nicht zufällig passiert damals. Da gab es einfach ganz, ganz stark auch einen Anschub von staatlicher Seite, oder? Also Silicon Valley stark vom Militär und jetzt in Deutschland halt stark von von staatlicher Seite. Und das sieht man aber auch in Slowenien, in Tschechien, selbst in Ungarn, ja, sieht man eine extrem aktive Investorenszene, wo auch ganz, ganz viel und eng zusammengearbeitet wird mit dem Europäischen Investitionsfonds. Wir sehen in Italien steigende Aktivität. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich zwar Österreich wahnsinnig liebe und auch das Headquarter hier gerne habe und auch meine Familie hier habe, aber wir verpennen halt wieder so ein bisschen die wichtigen Dinge in der Startup-Politik und kümmern uns lieber um eine neue Gesellschaftsrechtsform, die sich die nächsten 15 Jahre beweisen kann. Ja, das ist total nett, aber wir bräuchten etwas zur Mobilisierung von Kapital. Wir bräuchten eine Entlastung bei den Lohnkosten. Wir bräuchten eine Entbürokratisierung des Gewerbewesens. Man bräuchte eine stärkere Stimme in Brüssel, um sich gegen Datenschutzgrundverordnungen, Direktinvestitionskontrollgesetze und andere Wettbewerbshemmnisse zu wehren. Der KI-Act, der jetzt gerade in der EU ja am Weg gebracht wird, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Schlauste, auch wenn das notwendig ist, dass man sich mit dem Thema Regulierung in der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Nur ist halt blöd, wenn die Europäer halt immer in der Bürokratie einen Schritt vor allen anderen sind und alles immer zuerst regulieren, weil dann freut sich halt der Rest der Welt und fahrt uns um die Ohren. Und das macht es halt dann nicht einfacher. Ja? Das heißt also, auf deinen Punkt hin hat man ein Problem, wenn man auf Firmen in Österreich sitzen bleibt, weil die halt international nicht andocken können oder wettbewerbsfähig sind. Ja, hat man. Ja? Und deswegen ist es auch besser, dass man über die Grenzen hinaus mit Investoren in engem Austausch ist. Und da sind eben so Plattformen, Initiativen wie European Super Angels Club, World Venture Forum und so weiter. Die haben wir ja bewusst geöffnet, ja? Weil wir sehen, dass diese Notwendigkeit im Ökosystem da ist. Ja? Und ich sag mal, die Tür ist offen, geht's durch, ja? Nutzt es.
Okay, noch eine Frage zum Thema Investoren im Ausland. Es gibt jetzt seit kurzem den Austrian Venture Club Dubai. Mhm. Hast du eine Funktion dort als Ambassador, glaube ich?
Genau, ich bin Botschafter in Österreich. Das ist eine Initiative von österreichischen Expats in Dubai, wo bei dem Launch-Event sage und schreibe fast 90 Österreicher dort waren, die mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben.
Okay, und dient ja das dazu, dass österreichische Startups in Dubai Geld raisen können?
Grundsätzlich ist es die Idee, dass die Expats, die dort sind, nicht den Anschluss an ihre Heimat verlieren und dass quasi hier über die, ich sag mal, kulturelle Nähe, oder weil man kommt ja aus Österreich, man lebt jetzt halt woanders, dass man hier durchaus auf österreichische Startups schaut und natürlich diejenigen Österreicher, die dort wohnen, die auch dort schon vernetzt sind, die können auch im Business Development helfen. Und während wir halt hier Rezession haben und Krise haben, haben wir 2 Jahre in Serie das größte Wirtschaftswachstum der Welt in Saudi-Arabien gesehen und nicht weit dahinter war halt das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist halt dort passiert gerade sehr, sehr viel. Ja? Man muss halt aus der Komfortzone raus und sich auch an diesen Markt heranwagen. Und das geht halt leichter, wenn ich einen gut etablierten, vielleicht Österreicher habe, der schon vor Ort ist. Und diese Brücke bieten wir quasi mit diesem Austrian Venture Club. Da ist das nächste Event jetzt am 23. Februar. Da reisen dann auch einige aus dem Ausland ganz bewusst an für dieses Event. Ich fahre auch wieder hin, weil wir halt einfach versuchen, über dieses Netzwerk auch natürlich dort in der Region stärker wieder Beziehungen aufzubauen, um quasi für die Beteiligungen, die Investments, die gemacht werden von den Einzelnen, die hier als Gast dabei sind, um denen letztendlich auch wieder es leichter zu machen, die Firmen in der Entwicklung zu betreuen. Und für uns steht hier ganz klar auch an, dass wir in Dubai eine Tochtergesellschaft gründen wollen, weil wir einfach sehen, dass dieses Wachstum passiert und das Gefühl haben, dass jetzt gerade die Zeit richtig ist, dort ein bisschen stärker sich drauf zu fokussieren.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen polemisch gefragt, aber bei Geld aus Dubai denken viele, glaube ich, automatisch an Ölgeld. Ist das in dem Fall fair, das zu sagen? Oder?
Ja, also wie du richtig sagst, so denken eigentlich ganz viele, ne? Dass du, wenn du in Dubai bist, da gibt es ja ganz viele dubiose Gründungen oder dubiose Gründungen, das Geld der Araber, ne? das ist alles Ölgeld und Gasgeld und abgesehen davon, dass das ja natürlich klimatechnisch eine Katastrophe ist, dass man sich angreifen soll, aber ist das natürlich viel und das Geld liegt auf der Straße, so ist es halt nicht. Ja? Du hast in Wahrheit hast du dort Free Zones, die Europäer, Asiaten, Amerikaner, was auch immer, haben in diesen Free Zones ihre Gesellschaften, Holdings, Family Offices und so weiter. Und in Wahrheit machst du Business mit anderen in dieser entsprechenden Free Zone. Und tatsächlich mit den arabischen Entities oder den Fonds gibt es gar nicht so viel Interaktion. Es gibt vereinzelt Private, es werden immer mehr. Gerade Saudi-Arabien hat da eine Wahnsinnswelle an Gründungen und Entwicklungen. da entsteht gerade sehr, sehr viel. Aber es sind natürlich die mächtigsten Player, sind die Staatsfonds und die konzentrieren sich halt auf sehr, sehr große Investments beziehungsweise auf Akquisitionen. Die Zukunft ist da tatsächlich angekommen und man sieht, dass da viel in Bewegung ist. Aber wie gesagt, viel Expats mit Expats im Business und gar nicht so sehr die, ja, die Araber selbst. Ich denke, dass man, wenn man dort eine Firma etabliert, dass man einen Vorteil hat in der Region, sind eben dadurch, dass so viele Österreicher auch dort sind, auch für uns jetzt wichtige Partner vor Ort verfügbar. Damit fühlen wir uns wohl. Und es ist für uns auch eine sehr elegante Brücke nach Asien, weil die halt vor allem den Markt in Dubai gut verstehen und wir ein bisschen weniger auch Bürokratie haben, als wir das in Österreich haben. Aber wie gesagt, wir beginnen mal naturgemäß mit unserem Beratungsgeschäft, mit einer Entity und werden das langsam und konservativ aufbauen, wie wir es auch schon in England gemacht haben. Wichtig ist, dass wir eine Entscheidung treffen. Das heißt ja Unternehmertum, ne? Und das kommt vom Unternehmen und vom Tun. Deswegen.
Okay, verstehe. Mhm. Okay, und letzte Frage. Was würdest du Startups in diesem Jahr empfehlen? Was würdest du allgemein Investoren in diesem Jahr empfehlen?
Ich würde Startups empfehlen, auf jeden Fall auf Wachstumsmärkte zu achten, zu schauen, wo sie vielleicht international reüssieren können, wenn sie das Gefühl haben, dass es national oder in der unmittelbaren Umgebung schwierig ist. Ich würde ihnen zum Mut raten, aus der Komfortzone rauszugehen und stehe auch gerne als Sparringspartner hier zur Verfügung. Geht bei uns immer, dass man einen Kaffee trinkt und sich austauscht. Investoren würde ich raten, dass sie die Vintage-Jahre, die sie jetzt erleben, nutzen. Es ist ja eine alte Binsenweisheit, wenn die Preise günstig sind, soll man einkaufen. Meistens ist es dann halt so, dass gerade zu dem Zeitpunkt alle die höchste Angst haben und es nicht tun. Aber es zeigt halt die Geschichte, dass man halt die schönsten Returns macht, wenn man halt in Krisen investiert, in Krisenzeiten. Und die Zeit ist jetzt. Gerne auch mit uns oder mit anderen Playern. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Netzwerke, Clubs und so weiter im Ökosystem. Ich würde hier raten, einfach sich auch zu vernetzen und ich würde eben auch darauf achten, wer internationalen Bezug hat, weil das auf jeden Fall die Unfair Advantage ist, die man in dem Marktumfeld braucht, weil wir es einfach national alleine nicht heben und auch mit den umliegenden Ländern, die uns teilweise durchaus schon einige Schritte voraus sind, hier auch noch nicht stark genug heben können. Der Wettbewerb ist einfach international und global und das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir uns hier in alle Richtungen strecken.
Okay, passt. Dann vielen Dank für diesen Überblick über die Investmentlandschaft 2024. Vielen Dank fürs Gespräch, Berthold.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, das war Berthold Baure-Karlic von Veniner Capital. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!